NDR 2 Spezial. Das Thema.
Vielleicht haben Sie ja doch recht, die 23% der Deutschen, die ihr Geld unterm Kopfkissen daheim aufbewahren. Denn wer sein Geld anlegt, der hat im Moment oft nicht viel davon. Manche muss man sogar draufzahlen. Lebensversicherungen, Bausparverträge, Festgeldkonten, Anleihen. Bei den liebsten Geldanlagen der Deutschen ist wegen Niedrigzinsen kaum was zu holen im Moment. Ist das nur eine Phase? Was heißt das für diejenigen, die mit kleinem Geld große Träume haben? Lohnsparen noch oder sollen wir lieber alles ausgeben? Und haben die Niedrigzinsen nicht auch was Gutes? Das ist unser Thema heute Abend im NDR 2 Spezial. Ich bin Michael Latz, schönen guten Abend. Weniger als 1% als Garantiezins bei Lebensversicherungen. Ende der 90er waren es doch 4%. Beim Tagegeldkonto gibt's aktuell oft doch noch weniger. Und wer auf Anleihen setzt, der zahlt manchmal sogar drauf. Die Welt der Sparer, die ist gehörig durcheinander geraten. Und schuld daran sind die Minizinsen und die Europäische Zentralbank. Sie will dafür sorgen, dass die Firmen in Europa mehr investieren. Deshalb macht sie Kredite günstig und hält die Zinsen niedrig. Gleichzeitig kommen so auch verschuldete Staaten wie Italien oder Spanien an günstiges Geld. Und das Einzige, was sich bei den Sparern vermehrt, das ist der Frust darüber.
Warum hält die Europäische Zentralbank trotz aller Kritik an den Niedrigzinsen fest?
Die EZB kann gar nicht anders. Der Name sagt es schon, sie ist die Europäische Zentralbank. Und auch wenn es bei uns in Deutschland gut läuft, der Rest der Eurozone hat immer noch Probleme. Für die EZB gilt ein ganz klarer Maßstab. Damit die Wirtschaft läuft, muss die Inflation knapp unter 2% liegen. Europaweit. Bei uns ist das schon so, woanders aber eben noch nicht.
Wird durch die niedrigen Zinsen wieder einmal die Finanzindustrie gerettet?
In diesem Fall nein. Im Gegenteil. Die Banken leiden selbst unter den niedrigen Zinsen. Wenn sie Kredite vergeben, verdienen sie fast nichts. Deshalb sind vor allem unsere konservativen Sparkassen oder auch die Volks- und Raiffeisenbanken so sauer. Selbst die Großen der Branche haben Probleme. Viel Geld könnten sie im Investmentbanking, also am Finanzmarkt, verdienen. Aber das hat selbst die Deutsche Bank nach der Krise zurückgefahren.
Wer hat denn was davon? Gibt es überhaupt Gewinne?
Durchaus. Das kann einem jeder bestätigen, der gerade ein Haus oder eine Wohnung kauft oder einen Kredit aufgenommen hat. Die sind günstig wie nie. Und das hat einen schönen Nebeneffekt, auch für uns hier in Deutschland. Die Konjunktur wird nämlich angekurbelt. Das entlastet die Sozial- und Rentenkassen, weil in den letzten Monaten so viele neue Jobs entstanden sind wie nie zuvor. Dank guter Konjunktur wegen niedriger Zinsen.
Was können Sparer tun? Wie kann man im Moment wirklich noch Geld anlegen?
Sparer können gar nichts tun, nur hoffen, dass es besser wird. Vielleicht ja nächstes Jahr. Doch auch dann gilt, wer sein Geld auf dem Sparkonto hat, verliert. Denn die Inflation, also die Geldentwertung, ist höher als der Zins. Man kann natürlich am Aktienmarkt investieren. Die Gewinne dort sind seit Jahren enorm. Am sichersten geht das über Fonds, die das Geld breit streuen. Also in verschiedenen Branchen und Unternehmen anlegen. Da ist das Risiko dann am geringsten. Wer es nicht ganz so abenteuerlustig mag, der kann Staatsanleihen kaufen. Inzwischen sogar wieder deutsche. Die gibt es für verschiedene Laufzeiten, etwa 3, 5 oder 10 Jahre. Bei den 10-Jährigen gehen die Zinsen im Moment schon wieder nach oben, weil irgendwann in den nächsten 10 Jahren selbst die EZB die Zinsen wieder anheben wird.
Das ist noch ein Weilchen hin. Samir Ibrahim aus dem ARD-Börsenstudio Frankfurt mit einer Erklärung, warum die Zinsen so niedrig sind. Höhere Zinsen? Darauf können Sie lange warten. Die werden wir nicht mehr erleben, zumindest nicht ohne schmerzhaften Crash. Dieser Meinung ist Ökonom Marc Friedrich. Zusammen mit Matthias Weig hat er sich die Folgen und Ursachen der Finanz-, Schulden-, Euro- und letztlich auch der Zinskrise angeschaut. Das Ergebnis waren finstere Prognosen und 2 Bestseller wie Der größte Raubzug der Geschichte oder Der Crash ist die Lösung. Herr Friedrich, warum führt denn kein Weg mehr zurück? Man könnte doch sagen, die Wirtschaft ist wieder angesprungen, nun drehen die Notenbanken den Spieß einfach wieder um und fertig.
Herr Latz, da muss ich Sie fragen, wo hat sich denn die Wirtschaft erholt, außer in Deutschland? In Südeuropa de facto nicht. Die Länder sind immer noch in einer tiefen Depression und aus diesem Grund werden ja die extremistischen Parteien immer stärker. Also wir gehen ja davon aus, dass eine Frau Le Pen die Präsidentschaft zwar in Frankreich gewinnt, wir erwarten Neuwahlen in Italien, wo Beppo Grillo und andere EU- und eurofeindliche Parteien gewinnen werden. Und dann gibt es ein Referendum zum Austritt aus der EU und aus dem Euro. Also wer den Warnschuss jetzt noch nicht gehört hat, dem ist wahrlich nicht mehr zu helfen. Es ist ein Spiel auf Zeit und der Euro ist eine Währung, die definitiv in 5 Jahren nicht mehr bestehen wird.
Sie sagen Schuldenschnitt, Währungsreform oder Krieg. Ist das die Lösung?
Schulden verschwinden aus dem System nur durch 3 verschiedene Möglichkeiten. Inflation, das heißt, wir zahlen die Zeche, wir Bürger. Die 2. Möglichkeit ist ein Reset, eine Währungsreform, das heißt, wir zahlen die Zeche. Und die 3. Möglichkeit ist halt wirklich Krieg, das heißt, wir zahlen die Zeche doppelt im Notfall mit unserem Leben. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir sind Exportweltmeister. Uns geht es in Deutschland so gut wie noch nie. Herr Schäuble freut sich über Rekordsteuereinnahmen und Überschüsse. Aber wie viel Schulden hat denn die Bundesrepublik Deutschland im letzten Jahr zurückbezahlt? Gar keine. Null. Also wenn es nicht mal wir als Wirtschaftslokomotive in Rekordjahren schaffen, auch nur einen einzigen Cent Schuld zurückzuzahlen, wie können wir es dann von krisengebeutelten Ländern erwarten wie Griechenland und Portugal? Das sollte jedem offen klar machen, dass dieses Spiel am Ende ist.
Können Sie eigentlich nachvollziehen, wenn andere Ökonomen, von denen gibt es ja zuhauf und jeder hat ja sein eigenes Modell oder seine eigene Prognose, sagen, Sie sind ein Schwarzmaler?
Ja, natürlich, klar. Aber ich sage immer, ich bin kein Pessimist, ich bin Realist.
Was würden Sie denn jemandem raten, der jetzt tatsächlich irgendwie ein paar Euro über hat? Verjuxen, verjubeln, verbuddeln?
Na, auf gar keinen Fall verjuxen. Ne? Jetzt muss man die Weichen richtig setzen und legen. Es geht nur noch um Vermögenssicherung. Wir empfehlen immer, in Sachen zu investieren, die sich seit Generationen bewährt haben. Und da fangen wir an bei durch Natur limitierte Rohstoffe, wie zum Beispiel Gold, Silber, Diamanten, Wald, Ackerland, aber auch eine Immobilie. Aber bitte nicht jetzt in Hamburg zu Höchstpreisen Immobilie kaufen, sondern antizyklisch. Wir alle werden abgeben müssen. Die Frage ist nur, sind es 10% oder 50%, die man verliert?
Nur ein düsteres Szenario führt aus den niedrigen Zinsen heraus. Das glaubt zumindest Ökonom Marc Friedrich hier im NDR2 Spezial. Normalerweise läuft das so. Jemand nimmt einen Kredit auf, zahlt die Raten zurück und eben auch noch eine Art Leihgebühr fürs Geld, die Zinsen. Bei einem großen Autobauer ist das nun anders. Der legt Geld drauf, wenn jemand ein Auto über Kredit kauft. Das Angebot hat zwar ein paar Nachteile im Kleingedruckten, aber der Kunde zahlt am Ende weniger zurück als die geliehene Summe. Das sind die schönen Seiten der Niedrigzinsen. Sarah Zinneker vom Portal Finanztipp. Wenn es so läuft und das Geld auf der Bank an Wert verliert, warum dann überhaupt sparen, ausgeben oder auf Pump kaufen, klingt da doch viel sinnvoller.
Also jetzt einfach mal, weil einem nichts Besseres einfällt, zu konsumieren oder auch auf Pump zu finanzieren. Davon würde Finanztipp, würden wir abraten. Wir können ein Beispiel nehmen, 20.000 Euro haben Sie geerbt. Dann würden wir jetzt empfehlen, wenn Sie auch angesichts der Inflation einen Vermögensaufbau hinkriegen wollen, müssen Sie schon ein Stück weit einen Teil des Geldes tatsächlich in Aktienfonds investieren. Und einen anderen Teil können Sie auch in Festgeld investieren. Und dann nach 2-3 Jahren, wenn das ausläuft, mal gucken, wie dann die Zinsen stehen. Und dann vielleicht wieder ein bisschen mit höheren Konditionen wieder besser anlegen. In jedem Fall kriegen Sie aber einen Vermögensaufbau hin.
Früher galt ja mal die Faustregel, je ein Drittel Tagegeld, Aktien und Immobilien. Wie sollte der Mix jetzt aussehen, wenn die Zinsen im Keller sind?
Eine wichtige Frage ist, wann brauche ich denn das Geld wieder? Beim Festgeld ist es ja so, da können Sie nach einigen Jahren wieder ran. Bei Aktien sagen wir ganz deutlich, da müssen Sie mindestens 10 Jahre dabei bleiben, auch gerne 15 Jahre. Bei Immobilien ist es jetzt so eine Sache, also selbstgenutzte Immobilien mit Vorsicht, wenn man sie wirklich will, in einer guten Lage, ja, aber jetzt nicht um jeden Preis und bitteschön nicht, weil jetzt gerade die Zinsen niedrig sind.
Und was, wenn ohnehin am Monatsende kaum was übrig bleibt? Macht Sparen dann überhaupt Sinn?
Auch Menschen, die natürlich wenig übrig haben, können sparen, bloß nicht in den Dispo rutschen. Also die beste Form des Sparens ist ja erstmal die Schulden zu vermeiden, klar. Aber wenn wirklich nochmal was übrig bleibt am Monatsende, vielleicht 50 Euro, dann kann man super gut ansparen mit einem Sparplan in recht günstige Aktienfonds, sogenannte Indexfonds. Das sind im Grunde Aktienfonds, die bilden einen Aktienindex einfach nach. Die kosten fast nichts, weil eben kein Manager da engagiert werden muss, der da in großem Stil die Aktien hin und her schiebt. Und mit so einem Aktienfonds kann man gut sparen. Da kann man im Monat 50 Euro einbezahlen. Das geht dann also kontinuierlich weiter in so kleinen Sparraten. Und so kommt über die Jahre auch ordentlich was zusammen.
Auch jetzt sollte man was zur Seite legen, rät Sarah Zinneker von Finanztipp. Das NDR 2 Spezial hier mit dem Ärger über die niedrigen Zinsen.
NDR 2 Spezial, das Thema.
Warum nicht in Artberg statt Commerzbank investieren oder McKellen statt Sparkasse? Wenn klassische Anlagen nichts mehr einbringen, warum nicht mal was anderes versuchen? Zum Beispiel in Whisky investieren. Für Whisky-Experte Bernd Schäfer ist das so etwas wie flüssiges Gold.
Wenn man mit viel Geld anfangen kann, dann kann man natürlich auch einen Whisky kaufen, der jetzt vielleicht 2000 Euro die Flasche kostet und man ist happy, wenn man für 2.200 verkaufen kann, dann hat man 10%. Oder man kauft irgendwas in dem Bereich 100 Euro und wartet halt 5 bis 10 Jahre. Das geht auch.
Was tun bei Minizinsen? Unser Thema gleich hier im NDR2-Spezial. Ich bin Michael Herz, guten Abend. Die Zinsen, die landen nicht auf dem Konto, sondern im Kochtopf oder der Pfanne. Und die Rendite, die hängt vom Wetter ab. Regnet es zu wenig oder ist zu kalt, dann merken die Anleger das spätestens beim Kartoffelschälen. Anleger, die in Zeiten von Niedrigzinsen ganz neue Wege gehen und ihr Geld zum Beispiel in dem Bauernhof gleich nebenan stecken.
In der Woche bekomme ich so etwas wie 700 Gramm Fleisch. 8,8 Liter Milch bzw. Milchprodukte und 1,5 bis 3 Kilo Gemüse.
Jutta Karlsen arbeitet auf dem Kattendorfer Hof, ein Bauernhof in der Nähe von Hamburg. Der Betrieb ist solidarisch organisiert, heißt, man kann dort Anteile kaufen.
Wir haben Mitglieder. Und diese Mitglieder verpflichten sich dazu, uns monatlich einen Beitrag zu bezahlen. Und dafür teilen wir die Ernte mit unseren Mitgliedern.
Eine Win-Win-Situation. Der Bauernhof kann mit den Beiträgen langfristig und unabhängig wirtschaften. Die Mitglieder werden regelmäßig mit frischen Bioprodukten aus der Region versorgt. Das Interesse ist riesig.
Wir werden wahrscheinlich im Laufe dieses Jahres schon dahin kommen, dass wir Mitglieder nur noch aufnehmen können, wenn andere Mitglieder ausscheiden. Und dann müssen sich andere solidarische Landwirtschaften hier irgendwo finden und gründen, die dann den weiteren Bedarf decken.
Reich werden kann man mit diesem Modell allerdings nicht. Da muss man schon in Luxusgüter investieren, in Whisky zum Beispiel. Die Spirituose ist nämlich nicht nur bei Feinschmeckern beliebt, weiß Fachmann Bernd Schäfer.
Der Vorteil ist, dass die Rendite bei manchen Whiskys natürlich exorbitant hoch ist. Hat aber auch einen Nachteil, wenn Sie 1000 Kilo Gold loswerden wollen, dann gehen Sie halt in die Bank und sagen, hier ist der Barren. Das geht mit Whisky nicht so einfach.
Und wer mit Whisky spekulieren möchte, der sollte sich erstmal einlesen. Den Unterschied zwischen Scotch und Bourbon zu kennen, reicht nicht aus, so der Experte. Ansonsten schätzt er das Risiko aber relativ gering ein.
Billiger wird es zurzeit nicht die nächsten Jahre. Also man macht nicht wirklich Geld kaputt. Da muss man sich schon wirklich arg blöd anstellen. Auch was die Sammlung an sich anbelangt, gut, die Flasche kann runterfallen, dann ist sie hin. Aber ansonsten ist das Produkt recht unempfindlich. Also anders als bei Wein zum Beispiel, wo man sagt, man muss das in bestimmten Klimazonen lagern.
Und falls es doch schief gehen sollte, sorgt die Geldanlage immerhin für einen schönen Abend.
In Whisky investieren statt auf mickrige Zinsen auf dem Festgeldkonto hoffen. Auf entsprechenden Auktionsseiten im Netz gibt es übrigens Flaschen zwischen 40 und 3000 Euro. Ein Beitrag von Julia Meyer war das im NDR2-Spezial. Für unsere treuen Kunden legen wir noch was obendrauf. Das wird Ihrer Bausparkasse oder Ihrer Bank im Moment vermutlich nicht mehr so leicht über die Lippen gehen wie noch vor ein paar Jahren. Denn wer noch einen alten Bausparvertrag oder ein altes Sparbuch mit 3 oder 4, manchmal sogar noch 8% Zinsen hat, der hat sozusagen gerade die Lizenz zum Gelddrucken und kommt die Banken zurzeit teuer zu stehen. Kein Wunder also, dass man versucht, die alten Kunden loszuwerden. Hartmut Schwarz von der Verbraucherzentrale Bremen im NDR2-Spezial. 2015 haben die Bausparkassen schätzungsweise 200.000 alte Sparverträge gekündigt. Dürfen die Kassen die Kunden einfach so für die Tür setzen, nur weil sie jetzt das schlechtere Geschäft machen?
Nein, wir haben natürlich Bestandsschutz, was die Verträge angeht. Deswegen sind die Bausparkassen sehr ideenreich bei den Kündigungen.
Manche Bausparkassen haben es auch schon fertiggebracht und einfach einen Scheck über die angesparte Summe geschickt. Sollte man diesen Scheck einlösen oder was sollte man dann tun?
Nein, auf gar keinen Fall einlösen, sondern sicher verwahren. Noch besser wäre es, wenn man eben der Bausparkasse parallel dazu ein Schreiben schickt und sagt, dass man den Scheck nicht einlösen wird.
Auch Sparbücher, die Zinsen abwerfen, werden gerne mal gekündigt. Gibt es Möglichkeiten, sich dazu wehren?
Generell hat jeder die Chance, sich dagegen zu wehren. Also wenn es um Änderungen geht oder Kündigungsschreiben geht, immer dieser Kündigung widersprechen. Die Rechtsprechung ist im Moment noch sehr unterschiedlich, was diese Kündigungsschreiben angeht. Wir erwarten in der nächsten Woche ein Urteil des Bundesgerichtshofes zu diesem Thema der Bausparkündigung. Und dann haben wir hoffentlich mehr Klarheit für die Verbraucher, die solche Verträge oder Kündigungen erhalten haben.
Schauen wir mal auf die normalen Konten. Da gehen manche Banken ja inzwischen hin und verlangen sogar von Privatkunden Negativzinsen, wenn ich zu viel Geld auf dem Konto habe. Ist dann das Verhältnis zur Bank nicht so zerrüttet, dass ich mir gleich ein neues Konto suchen sollte?
Ja, könnte man durchaus in Erwägung ziehen. Die Tendenz ist erkennbar. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis eben tatsächlich auch der normale Verbraucher mit seinem normalen Sparkonto eben mit Negativzinsen belastet wird. Dann heißt es, neue Bank suchen, andere Anbieter suchen, die eben bessere Möglichkeiten bieten.
Bald kommen auch auf Verbraucher mit kleinen Sparguthaben Negativzinsen zu, befürchtet Hartmut Schwarz von der Verbraucherzentrale Bremen im NDR2-Spezial. Grün, fair und auch noch regional. Damit werben nicht nur Biomärkte oder Modelabels, sondern inzwischen auch Banken haben das für sich entdeckt. Nach der Finanzkrise hatten manche Kunden eben genug von den Zockerbanken. Die sozial-ökologische GLS-Bank zum Beispiel hat im vergangenen Jahr 29.000 Neukunden gewonnen. Karin Bauer von der Stiftung Warentest hat sich die grünen ethischen Anlagemöglichkeiten angeschaut. Frau Bauer, braucht es jetzt bald ein Bio-Fair-Siegel für Geldanlagen, ganz so wie in der Gemüsetheke?
Teilweise gibt es ja schon solche Sachen. Es ist so, dass bei Investments das Problem halt einfach ist, dass es ganz unterschiedliche Auffassungen davon gibt, was man denn jetzt als ethisch-ökologisches Investment empfindet. Zum Beispiel Aktienfonds. Da gibt es einmal ganz strenge Herangehensweise. Die schließen halt dann alle möglichen Branchen aus, angefangen natürlich von Rüstung. Aber da geht es dann auch hin zur Ölbranche zum Beispiel. Und dann gibt es den etwas pragmatischeren Ansatz von Menschen, die sagen, ja gut, wir sind ja alle abhängig auch vom Öl. Deswegen würden wir lieber gerne einen Fonds auswählen, der eben die besseren Ölkonzerne sozusagen dann in sein Fondsportfolio kauft.
Was für Möglichkeiten habe ich denn zum Beispiel als Einsteiger, wenn ich sage, ich habe ein bisschen Geld übrig und will es jetzt ja ökologisch, sinnvoll, ethisch korrekt anlegen?
Das ist dann wieder genauso wie bei der Gemüsetheke. Man kann den Blumenkohl entweder herkömmlich produziert kaufen oder eben als Bio-Blumenkohl. Das heißt, Sie können Tagesgeld anlegen, Festgeld anlegen, Sparbriefe oder eben auch Investmentfonds kaufen.
Letztendlich geht es aber auch hier ums Geld. Was kommt am Ende dabei raus? Verdiene ich weniger als mit herkömmlichen Finanzprodukten?
Wir haben mal bei Fonds untersucht, wie die Unterschiede sind und haben festgestellt, dass es eigentlich ein Vorurteil ist, dass man auf Rendite verzichten muss. Also die absoluten Spitzenfonds waren herkömmliche, aber die absolut schlechten waren auch herkömmliche. Also bei den nachhaltigen Fonds war mehr so in der Mitte zu finden, also so ist es nicht. Und beim Tagesgeld oder Festgeld ist es tatsächlich so, dass gegenüber den Spitzenangeboten, also Top-Tagesgeldangeboten, da können die nicht mithalten. Wenn man aber vergleicht jetzt so eine ethisch-ökologische Bank mit einer klassischen Filialbank, sage ich Sparkasse oder Volksbank um die Ecke, dann können die schon mithalten, weil also da muss man einfach sagen, die bieten halt alle nur noch ganz wenig bis gar keine Zinsen derzeit.
Investieren aber grün und ethisch sinnvoll. Angebote dazu gibt es immer mehr, aber auch die leiden unter den niedrigen Zinsen. Karin Bauer war das von der Stiftung Warentest. Das Schöne an Wirtschaftsprognosen ist, dass so vieles damit hineinspielt. Natürlich die Unternehmen und ihre Investoren, die Politik und ihre Wahlen, die Verbraucher und ihre Launen, das Wetter und, und. Und je nachdem, was man dann stärker beachtet oder eben weglässt, schaut die Welt plötzlich ganz anders aus. Das gilt auch für die Niedrigzinsen. Prognose Nummer 1 kommt von Ökonom und Autor Marc Friedrich.
Ich denke mal, die Chance, dass der Euro uns dieses Jahr schon unkontrolliert um die Ohren fliegt, ist bei über 50% mit den Wahlen in Italien, in Frankreich, aber auch in Deutschland und in den Niederlanden. Weil wenn da wirklich eine extreme Partei gewinnt, dann geht's ratzfatz. Aber maximal noch 5 Jahre wird es den Euro geben. Und parallel werden natürlich die Immobilienblasen, aber auch die Aktienmarktblasen, die Finanzmarktblasen durch die Notenbanken weiter aufgebläht. Und im Endeffekt, wenn diese Blase platzt, wird die 2008 aussehen lassen wie ein Kindergeburtstag. Und nochmal retten können die Notenbanken, aber auch China dieses Schlamassel nicht mehr.
Deutliche Ansage. Aber auch ein Szenario, mit dem Ökonom Burkhard Allgeier von der Privatbank Hauck und Aufhäuser wenig anfangen kann. Der sagt nämlich, Niedrigzinsen hin oder her, ruhig Blut behalten und einen langen Atem haben.
Man sieht ja auch in den USA, dort gibt es ja auch schon einen Trend zu höheren Zinsen. Wenn wir es jetzt mal ummünzen auf die Eurozone, auf die Europäische Währungsunion, auch dort wird sich Druck aufbauen, dass die Zinsen ansteigen werden. Viele sind ja bereits vorbereitet, dass diese Niedrigzinsphase irgendwann zu Ende geht. Also insofern ist das kein Crash-Szenario, sondern eben eine gewisse Welt der kleinen Zahlen, das beim Wachstum anfängt und hinreicht bis zu Zins- und Aktienmärkten. So die schnelle Mark, glaube ich, ist in dieser ökonomischen Konstellation sehr wahrscheinlich nicht zu verdienen.
Aber immerhin, die Trendwende ist in Sicht und alles wird gut am Ende. Die ganz andere Prognose von Ökonom Burkhard Allgeier im NDR2-Spezial. Umdenken und ein bisschen mutiger werden, das ist die Faustformel für Sparer in der Zeit niedriger Zinsen. Das war das NDR2-Spezial zum Sparerfrust und was man dagegen tun kann. Ich bin Michael Latz, schönen guten Abend.